Wir wollen heute Abend nachdenken über den zweiten Petrusbrief zusammen. Wir wollen das Buch anschauen aus Ganzheit, ganz kurz, aus der Vogelperspektive. Was ihr vor euch habt, ist mein Versuch, die literarische Struktur dieses Buches zu entdecken. Das ist viele Stunden, viel Schweiß. Das heißt, ich habe das Buch gelesen und gelesen und gelesen und gelesen, bis das herauskristallisiert hat. Und einmal muss ich zugeben, in meiner Frustration, habe ich 20 Minuten lang meinen Freund John Lennox angerufen in Cardiff, Wales, und eine Idee über ein paar Dinge von ihm bekommen. Aber das ist nicht unter Copyright. Ihr könnt das benutzen, wie ihr wollt, oder umbasteln, wie ihr wollt. Ich habe nur versucht, wie gestern Abend bei der Frage der 1. Korinther 11 und 14. Ich habe versucht, literarische Struktur in mein Argument einzubauen. Ich bin überzeugt, dass das wirklich eine Hilfe ist im Bibelstudium, eine vernachlässigte Hilfe. Und so, ich habe das für euch heute Abend gebracht. Zweiten Petrusbrief. Wenn wir ein Buch der Bibel lesen, die erste Frage, die wir uns stellen sollen beim Studium, es geht nicht hier um stille Zeit, sondern um Bibelstudium, ist, warum ist das Buch in der Bibel? Was ist der Schreibzweck des Buches? Und eigentlich in dem Großteil der neutestamentlichen Bücher, der Schreibzweck ist angegeben. Lesen wir zusammen Kapitel 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eurer lauteren Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilendes durch eure Apostel. Er will uns hier, sagt er, in seinem zweiten Brief, uns erinnern an die Aussagen der alttestamentlichen Propheten und wie sie im Einklang sind, oder umgekehrt, an die Aussprüche unseres Herrn, die er, die Apostel überliefert haben, und wie sie im Einklang sind mit dem Alten Testament. Das vereinbarte oder vereinigte Zeugnis der Jahrhunderten, der Schriften des Alten und des Neuen Testaments. Kapitel 1, Vers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Und ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie es unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, auch diese Dinge ins Gedächtnis zurückrufen. Und so wiederum, das Zeugnis, oder Petrus will, dass wir uns zurückbesinnen an etwas. Und wenn wir weiterlesen, Vers 6 bis 21, er will, dass wir uns erinnern, oder seine Leser sich erinnern, an das Zeugnis der Apostel und an das dadurch bestätigte Zeugnis der alttestamentliche Propheten. Petrus wird es nicht einmal sagen. Er hat genügend Erfahrung mit der Unterweisung von Christen. Er wird es sogar zweimal sagen, warum er diesen Brief schrieb. Er wusste, dass sein Tod bevorstand. Er wusste, dass er wenig Zeit hat. Und dass er nicht mehr dort sein würde als Augenzeugen dieser Dinge. Und so er schreibt das nieder, was er erfahren hat, die Kernaussagen der Botschaft, die sein Anliegen war für seine Leser und das heißt für uns. Hier ist ein Hinweis auf den Wert von schriftlicher Dienst. Ich habe diese zwei Männer nicht gekannt persönlich. Ich kann euch aber sagen, dass kaum Bücher mich geprägt haben wie diese zwei. Und ich werde sehr dankbar sein, wenn ich meine englische Ausgaben zurückbekomme von CLV. Schriftlicher Dienst, auf das wir uns immer wieder an etwas erinnern können, was der Herr uns sagen wollte. Das war der Schreibzweck. Dass der Glaube, dieser teure Glaube, eine feste Grundlage hat. Und dass man durch die Jahre nicht von der Grundlage wegkommt. Dass man sich immer wieder daran erinnert, an das Zeugnis der Apostel und an das Zeugnis der Propheten. Zweitens, wenn ich ein Buch lese, ich frage mich nach dem Anlass. Der Anlass, ihr gleich kostbarer Glaube, Vers 1. Und ein entsprechender Glaubenswandel, weil ihr sowohl ihr Glaube als auch ihr Wandel von ihr Lehrern angegriffen wurde. Und eben deswegen, weil sie in der Auseinandersetzung mit ihr Lehrer schon standen und weil das immer schlimmer würde, hat Petrus sie dann erinnern wollen an die Fundamente ihres Glaubens. Brüder und Schwestern, wenn wir ein Buch der Bibel studieren, gibt es immer einen Schlüssel zur Verständnis des Anliegens der Schreiber. Und meistens hängen Schlüssel entweder vorne in der Tür oder in der hinteren Tür, nicht wahr? Ist das nicht wahr? Wie beginnt das Buch? Gnade euch und Friede euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu Christus, Jesu unseres Herrn. Er redet zu Leuten, die einen gleich kostbaren Glauben haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes, und er will, dass sie in das Gnade und Friede vermehrt wird in der Erkenntnis des Herrn. Sonst ist es eine übliche Anrede. Er beginnt in seinem Grußwort mit der Frage der Vermehrung von Gnade und von Frieden in der Erkenntnis des Herrn. Das ist der Schlüssel in der Tür vorne. Aber es gibt einen Schlüssel in der Tür hinten. Ebenso wie das Grußwort, so das Schlusswort, Wachstum in Gnade durch die Erkenntnis des Herrn. In diesem Buch geht es um Wachstum. Geht es um die Vermehrung der Gnade und im Wachstum in der Gnade in der Sphäre des Erkenntnis des Herrn. In dem ersten Abschnitt, den wir bald vorlesen werden wir ermahnt von dem Heiligen Apostel, ein gottseliges Leben zu führen in Hinblick auf das ewige Reich. In Hinblick auf unser, genauer gesagt, in Hinblick auf unseren Eingang in das ewige Reich. Und es ist wichtig, in Petrus' Brief zu sehen, dass wenn Petrus von dem Reich Gottes redet, er redet nicht von irdischen Hoffnungen. Er redet nicht weder von irdischen Hoffnungen jetzt in diesem Leben vor der Wiederkunft Jesu oder irdische Hoffnungen nach der Wiederkunft Jesu, die Hoffnungen des jüdischen Volkes. Er redet nicht vom tausendjährigen Reich, das ist das Thema anderer Schreiber. Er redet von dem ewigen Reich. Und eben wie er beginnt, mit der Ermahnung, ein gottseliges Leben zu führen im Blick auf das ewige Reich, so endet er in sein Argument am Ende des Buches mit einer Ermahnung zu einem gottseligen Wandel in Hinblick auf den Tag Gottes. Und der Tag Gottes ist der Tag, der eingeführt wird mit der Zerstörung von Himmel und Erde. Die Himmel und die Erde sind aufbewahrt für Feuer, sind dem Feuer bestimmt und werden weggeschafft werden, um den Tag Gottes einzuführen. Beachte aber auch, dass der Schlüssel, ein anderer Schlüssel hängt, hinten in dem Tür. Kapitel 3, Vers 18. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Hier haben wir Leben im Hinblick auf den Tag Gottes. Hier haben wir Leben im Hinblick auf neue Himmel und neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Ein wichtiges Wort im 2. Petrusbrief, Gerechtigkeit. Und hier haben wir Leben und Vermehrung und die Notwendigkeit von Wachstum in Gnade im Hinblick auf den Tag Gottes. Das ist der Grundgedanke, sofern ich bis jetzt verstanden habe, von 2. Petrusbrief. Jetzt wollen wir diesen Brief überfliegen und sein Leitargument miteinander besehen. Wir sollen gottselig leben im Hinblick auf unseren Eingang in das ewige Reich, zuerst einmal, weil Gott uns einen gewaltigen Beitrag geleistet hat zu einem gottseligen Wandel, zu einem Leben in Gottseligkeit. Er hat uns alles geschenkt, was dazu notwendig ist. Durch die Tugend, oder in der Erkenntnis unseres Herrn, hat er uns alles geschenkt. Er hat uns eine gewaltige Anzahlung gemacht auf unsere Heiligung. Darüber werden wir reden. Und eben weil er das getan hat, haben wir eine Verantwortung. Gottes Beitrag in der Erkenntnis Jesu und durch seine Verheißungen hat das Ziel, dass wir dieser Welt entfliehen und Teilhaber seiner Natur werden, seiner göttlichen Natur werden. Das ist Gottes Beitrag, zuerst einmal, alles, was wir brauchen für ein Leben in Gottseligkeit. Und das ist Gottes Absicht oder Ziel. Und wir haben eine Verantwortung, wir haben einen Beitrag. Und das ist fleißiges Fortschreiten in den christlichen Tugenden. Wachstum in unserem Glaubensleben, Fortschritt in unserem Glaubensleben, bis wir den reichen Eingang in das ewige Reich bekommen. Wenn diese Dinge reichlich bei euch vorhanden sind, sagte er, dann wird euch dargereicht einen reichen Eingang in das ewige Reich. So es ist Leben im Hinblick auf eine zukünftige Belohnung, Leben im Hinblick auf ewige, zukünftige Realitäten. Aber die Frage taucht auf, naja, Wolfgang, du singst diese Hoffnungslieder sehr schön und sehr laut. Und du hast eine schöne Arbeit hier und du hast sehr fleißig gearbeitet und du hast dich befleißigt, aber naja, das muss sehr belohnend sein, sagt einer. Sehr belohnend. Ja. Ich wünsche, ich könnte sowas glauben. Aber weißt du, Wolfgang, ich bin ein denkender Mensch. Hast du je diese Behandlung bekommen bei Ungläubigen? Du lebst im Hinblick auf eine Hoffnung. Was, wenn sie dich enttäuscht? Gibt es ein ewiges Reich? Wie weißt du, dass es ein ewiges Reich gibt? Die Frage nach der Wirklichkeit des ewigen Reiches. Ist das ewige Reich eine Wirklichkeit? Und Petrus kommt uns hier zur Hilfe. Er glaubt nicht an einfach eine apostolische, weißt du, moralische, gute Idee. Christentum ist keine Philosophie, die irgendwie auf den Schädeln von einigen heiligen Aposteln gewachsen ist. Leute, die 45 Grad nach oben schauen mit goldenen Esstellern hinter ihren Kopf und sie haben irgendeinmal auf ein Apostelkonzil gedacht, es wäre gewaltig, ein ewiges Reich. Und dann könnten wir Leute motivieren, durch ihre ganzen Schwierigkeiten und Trübsalen hindurchzuharren und Christen zu bleiben im Hinblick auf das ewige Reich. Christentum ist Geschichte, Leute. Und Petrus sagt hier, in Raum und Zeit waren wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe. Es war, wir sind Zeugen von seiner Macht und von seinem Kommen. Die Apostel verkündigten die Macht und das Kommen, die Ankunft des Herrn, sein Kommen in Macht. Und die Beweise, der Beweis war zuerst einmal der göttliche Eingriff in die Uniformität von menschlicher Natur. Hier ist ein Mensch. Und auf einmal, alle physikalische Gesetze werden auf ihr Kopf gestellt und dieser Mensch wird verwandelt vor ihren Augen. Ein Eingriff in der Uniformität von menschlicher Natur. Ich rede mehr darüber heute Abend, später. Die Verklärung in Raum, in Zeit. Und dann der Beweis, dass diese Hoffnung auf ein ewiges Reich eine nüchterne Hoffnung ist das sichere prophetische Wort. Aber wir können nicht glauben, wir können nicht annehmen, dass unser christliche Glaube ohne Angriff von der Gegenseite so dastehen gelassen wird. Ebenso wie es damals im Alten Testament falsche Propheten gab, werden es falsche Lehrer kommen. Und diese falsche Lehrer, ihre Tätigkeit ist gekennzeichnet von einem ausschweifenden Leben, von Verheißungen und von Verheißungen, deren ihr Leben selber nicht entspricht. Hier haben wir im Vordergrund in den ersten Versen, Verse 1 bis 3 vom zweiten Kapitel, die Tätigkeit der Irrlehrer, ihr Lebensweise. Hier haben wir Jim Baker zum Beispiel geschildert. Und dann das sichere Gericht für Irrlehrer. Vers 4, Kapitel 3. Das Gericht, Kapitel 2, Vers 3, das Gericht von Alters her nicht zögert, noch schlummert nicht. Denn wenn Gott Engel nicht welche gesündigt haben, nicht verschonte, sondern sie in tiefe Abgrund geworfen hat. Jetzt sind vier Beispiele von göttlichem Gericht in Geschichte, Leute, in der Vergangenheit. Der Beweis von dem zukünftigen Gericht der Irrlehrer, vier konkrete Beispiele. Engel wurden nicht verschont. Sie sind gegenwärtig aufbewahrt für das Gericht. Und Noah und acht Seelen wurden gerettet von dem Gericht, von der Flut, die über die Welt kam und über die Gottlose brach. Das war das zweite Gericht, wo Gott zeigt seine Handlungsweise. Und drittens, Sodom und Gomorra wurden eingeäschert. Ein Musterbeispiel, sagt er, für Gottlose. Und schließlich, gerechte Lot wurde gerettet aus Sodom und Gomorra zerstört wurden. Und so der Grundsatz in Vers 8 ist, der Herr weiß, die echten Gerechten zu retten, Noah und Lot zum Beispiel, und die Gottlosen auf den Tag des Gerichtes aufzubewahren, eben wie diese Engel, die nicht verschont wurden. Das ist der Grundsatz, der in dem ersten Teil des zweiten Kapitels behandelt wird. Und dann wiederum wird geschildert die Tätigkeit der Irrlehrer. Aber dieses Mal mit einer ganz anderen Betonung, nicht ihr Lebensweise so sehr, als ihr Reden. Sie versprechen und sie lästern und sie lästern und sie lästern, lesen wir in dem Text. Und sie verführen Menschen, die kaum entflohen sind von dem Verderben dieser Welt. Gottes Verheißung für die Irrlehrer ist, dass sie sicher sein können, dass sie dem Gericht verfallen. Und es ist ganz interessant hier zu lesen, dass die Rede nicht von Gerechten ist, sondern von Leuten, die auch eine gewisse Erkenntnis des Herrn hatten. Und durch ihre Erkenntnis der Weg der Gerechtigkeit, der Weg der Wahrheit. Sie sind der Welt entflohen, kaum entflohen. Aber eine Verbesserung ist eingetreten in ihrem Leben. Und auf einmal unter dem Einfluss der Irrlehrer oder aus anderen Gründen kehren sie zurück zu ihrem alten Leben. Und ihr jetziger Zustand ist schlimmer denn als zuerst. Ich möchte euch zeigen, wie literarische Struktur helfen kann. Kannst du hier das Muster nachvollziehen? Der Angriff der Irrlehrer allgemein, die Tätigkeit der Irrlehrer und ihr sicherer Gericht. Dann die Tätigkeit der Irrlehrer wiederum und wiederum Betonung auf das Ende solcher Leute und deren Opfer. Und hier der Grundsatz. Der Herr weiß, echte Gerechte zu retten. Und hier, Menschen, die kaum entflohen sind, die doch irgendeine Verbesserung in ihrem Lebensstil erlebt haben, durch die Erkenntnis der Wahrheit, fallen zurück. Etwa wie das Sprichwort, wie wir hier lesen, sie fallen zurück in die Welt wie dem wahren Sprichwort, und das kommt von dem syrischen Geschichte aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Der Hund kehrt, um zu seinen eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen in ihr Mist. Und seht ihr den Unterschied? Lot, der gerechte Mann, weißt du, wenn ich das Neue Testament nicht hätte, würde ich mich schon fragen wegen Lot. Lot war irgendwie der unkonsequente Gläubige schlechthin. Aber wie empfindet er Sünde und wie empfindet er die Unreinheit der Bewohner von Sodom? Es quälte seine gerechte Seele. Er kannte nicht nur den Weg der Gerechtigkeit. Seine gerechte Seele, seine neue Natur rebellierte gegen seine Umwelt. Er war der unglücklichste Mann in Sodom. Du kannst nicht glücklich sein als echter, gerechter Mensch in dieser Welt. Und hier, diese Leute, haben sie eine neue Natur? Nein, ihre Natur ist die alte, unveränderte Hundenatur, Sau-Natur. Eine gewaschene Sau. Diese syrische Geschichte erzählt von einer Sau, die unterwegs war. Sie sah einige Mädchen baden gehen. Und sie dachte, das wäre schon schön. Die Mädchen kehrten zurück, so schön, und mit Ohrenringen, und weißt du, das war so toll. So sie ist auch baden gegangen. Und dann hat sie Ohrenringe angezogen, ist auf ihr zwei hintere Füße gegangen, wie eine fesche Dame. Weißt du, die Sau, die gewaschene Sau. Und auf einmal die Sau schielt nach rechts. Und da war eine Putze. Na, Wahnsinn. Also ich konnte es nicht widerstehen. Sie war gewaschen und angezogen wie eine Frau, hatte einen Ring in ihrer Nase, aber sie war eine Sau. Kein besseres Beispiel kann man in der Heiligen Schrift finden als ein Judas, dessen Leben doch irgendwie unter dem Einfluss der Erkenntnis des Herrn gekommen war, dessen Leben doch irgendwie sich unterschieden hat von den Leuten in der Umgebung, aber in seinem alten Herzen, ungeretteten Herzen, war er ein Dieb. Und er brach diese Sünde nicht zu dem Herrn. Er war eine unveränderte, gewaschene Sau. Und sein Zustand nachher, nachdem er den Weg der Wahrheit erkannte, war viel schlimmer als vorher. Und wo haben wir das irgendwo in der Schrift gehört? War es nicht Matthäus Evangelium? Dass wenn der unreine Geist ausfährt, es sucht einen Platz. Und es sucht einen Platz. Und wenn der Geist nach dieser Verbesserung des Lebens zurückkommt und findet niemand an seiner Stelle in dem Herzen des Menschen, keine neue Natur, kein Christus in mir, dann kommt das alte Leben zurück und ist siebenmal so schlimm als zuvor. Und der letzte Zustand ist um so viel schlimmer als die erste. Seht ihr diesen Gegensatz? Und seht ihr, wie der Herr in seinem Wort, selbst bei den ernstesten Warnungen gegen Abfall, uns den Unterschied zeigt zwischen einem Bekenner, der zurückgeht in sein altes Leben, der keine Natur teilhaftig wurde, keine neue Natur, und dem echten Gläubigen, obwohl er in dieser Welt so verwickelt ist und so verweltlicht ist, irgendwie in seinem Herzen, in seiner neuen Natur, es ist eine Qual für ihn. Wieso rede ich so viel darüber? Denn unser Thema, werden wir sehen, ist die Teilnahme an der göttlichen Natur. Hier zwei Beispiele. Und so, wir haben uns die Frage gestellt nach der Wirklichkeit des ewigen Reiches. Jetzt werden wir die Frage stellen nach der Wirklichkeit des Gerichtes oder des Tages des Herrn. Und hier haben wir gesehen, dass die Apostel uns die Macht und die Parousia, die Ankunft des Herrn, verkündigt haben. Und hier werden wir sehen, gleichfalls, die Ablehnung der Spötter und ihre Aussage, wo ist die Verheißung seiner Parousia? Seht ihr, der Schreiber schreibt nicht einfach, wie es ihm vorkommt, ohne Struktur. Wir sehen hier die Spuren Gottes, selbst in diesem einer der einfachsten der Briefe des Neuen Testaments. Das Zeugnis der Apostel und der Propheten, beachte hier, wie die zwei Worte, die den Zweckbestimmung erklären, wie sie gepaart sind hier, und das Argument beide Mal aufgrund die Ankunft des Herrn. Wo ist die Verheißung seiner Ankunft für Gericht dieses Mal? Nicht zur Belohnung. Dieses Mal geht es nicht um die Belohnung eines Gotteskindes. Dieses Mal geht es um den Gericht eines Spötters. Und was ist die Verheißung seiner Ankunft? Alles ist in dieser Welt läuft, wie es immer gelaufen ist. Die Geschichte der Uniformität der Natur. Das ist der Grundsatz, bis auf einigen Punkten, wo die Wissenschaftler nicht weiter wissen, von der Wissenschaft heute. Die wollen alles erklären mit Uniformität, bis es geht um den Urknall. Und bevor Planck minus 43 vorher glauben sie nicht mehr an Uniformität der Natur. Dann machen sie einen Glaubenssprung. Aber alles geht, wie es heute, wie es immer war. Was ist die Verheißung, dass Jesus, dass Gott eingreift in die Geschichte? Er hat nie in die Geschichte eingegriffen. Und Petrus sagt, die willentlich lassen etwas außer Acht. Einmal, das ist nicht die erste Welt, die es gab. Die alte Welt war auch so grausam und so unsittlich. Und Gott benutzte ein Grundstoff dieser Welt, um diese Welt zu vernichten. Er benutzte Wasser in den Tagen Noahs. Und es ist bekannt, eine bekannte Tatsache auch heute, dass in allen Kontinenten es mündliche Überlieferungen gibt wegen einer Flut und in vielen Fällen, in manchen Fällen von einer überlebenden Familie. Und in der Geologie gibt es zahlreiche Hinweise für eine Flut universal. Das wird willentlich außer Acht gelassen in der Erklärung der Naturwissenschaften. Und ebenso wie Gott einmal durch den Grundstoff Wasser diese Welt vernichtet hat, wird Gott eines Tages diese Welt durch einen anderen Grundstoff diese Welt vernichten. Und das ist mit Feuer. Diese Welt ist aufbewahrt. Einmal gerichtet mit Wasser, das nächste Mal wird die Welt gerichtet durch Feuer. Und eben deswegen, da wir neue Himmel und neue Erde erwarten, da alles, was hier auf dieser Erde ist, samt Rembrandt und Van Gogh, verbrennen wird, wie können wir leben für diese Welt? Wie können wir leben für diese Welt? Was für einen heiligen Wandel sollten wir haben, angesichts dessen, dass wir wissen, Gott hat die Welt in der Vergangenheit gerichtet und Gott wird die Welt in der Zukunft richten. Wie sollen wir denn leben? Gottes Beitrag zur Heiligung wiederum, wie wir hier gelesen haben. Gottes Beitrag zur Heiligung, die Verheißung, hier Verheißungen. Die Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde, der Tag Gottes. Und eines Tages, der Tag des Herrn wird vorbei sein. Der Tag des Herrn beginnt in der Entrückung. Der Tag des Herrn schließt die ganze Zeit des tausendjährigen Reiches ein. Das ist der Tag, wo der Herr zum Zug kommt. Der Tag des Menschen ist dann vorbei. Der Herr kommt zum Zug. Und dann eines Tages wird der Herr Jesus Christus auf dem großen weißen Thron sitzen. Und Himmel und Erde werden entfliehen. Und keine Stätte wird gefunden werden für die Toten. Und dann der Tag des Herrn ist vorbei. Und der Tag Gottes ist eingeführt. Wie wir sehen in den letzten Kapiteln der Offenbarung. Der Tag Gottes wird eingeführt am Ende des Tages des Herrn. Und eben deswegen, wie sollen wir denn leben? Unsere Verantwortung, mit Fleiß zu leben, in Erwartung dieser Dinge. Ein heiliger und gottseliger Wandel im Hinblick auf den Tag der Ewigkeit. Das ungefähr ist die Botschaft von 2. Petrusbrief. Jetzt einige wenige Einzelheiten. Wir wollen heute Abend über dieses Thema reden, jetzt für eine kleine Weile. Was für Leute sollen wir sein im Hinblick auf das ewige Reich? Kapitel 1, Verse 1 bis 11. Wollen wir jetzt lesen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit Gottes unseres Gottes und Heilendes Jesus Christus, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche wir, ehe uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass wir ihr durch diese Teilhabe der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Lust. Eben deshalb reicht, aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Brüderliebe, in der Brüderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge, diese sieben genannte Tugenden, diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge, diese Tugenden nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorherigen Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln, denn auch so wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Gottes Ziel für unser Leben, ich habe zwei Kostbarkeiten daheim, die einzige Kassetten, von denen ich weiß, von Harold St. John. Und St. John redet über die Bergpredigt. Und sagt Folgendes. Unser Leben hat nicht viele Ziele. Unser Leben hat nur ein Ziel. Und das ist vollkommen zu sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Die Bibel sagt es verschiedentlich. Gleichförmigkeit mit dem Ebenbild seines Sohnes. Die Bibel redet von Kolosserbrief von vollkommen sein in Christus, reif sein in Christus. Gottes Ziel für unser Leben ist, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und das kann zweierlei Weise sehen. Wenn du liest in Johannesbrief, dann siehst du, dass wir schon das Göttliche, die göttliche Natur, die neue Natur in uns haben. Gottes Same, Gottes Erbanlage sozusagen, wie seine Genen sind im Evangelium. 1. Petrus 1 sagt, dass Gottes Same das Wort Gottes ist. Und wenn du das Evangelium liest und verstehst, was sind seine wesentlichen Bestandteile? Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und seine Wahrheit und seine Treue und seine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit und Güte. Ist das nicht im Wesentlichen, was das Evangelium ist? Das ist wie Gottes Genen. Gottes Erbanlage ist in uns hineingeboren, wenn wir wiedergeboren sind. Und dieser Same Gottes ist in uns und kann nicht sündigen. Und ist irgendwie das Geheimnis einerseits. Es gibt andere Faktoren, aber das Geheimnis unser Überwinden. Aber andererseits, Gott will, dass wir nicht nur stellungsgemäß, sondern auch in unserem Zustand, in unserer Praxis, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Söhne des Vaters werden, wie man liest in Lukas Evangelium. Ich habe früher gedacht, wie können wir Söhne des Vaters werden durch unsere guten Taten? Lukas Kapitel 6. Wir sind Söhne des Vaters. Ja, ja, ja. Aber wir werden erwiesen als Söhne des Vaters im Himmel. Und das ist Gottes Ziel für mich und für dich. Und er hat Mittel, diese Ziel zu erreichen. Mittel, dass der Griff der Welt um mein Leben und um mein Herz gebrochen wird und ich diese Welt entfliehe. Und in der Tat, in meinem praktischen christlichen Wandel, Teilhabe der göttlichen Natur werde. Das ist Gottes Ziel. Und in diesen Versen lesen wir aber auch Gottes Mittel. Zuerst einmal musste man etwas sagen, aber über die Welt. Die Welt ist der Ort, dem wir entflohen sind. Aber wir haben es immer noch nötig, die Welt zu entfliehen. Einerseits, nicht wahr? Ich habe mich bekehrt vor etwa 18 Jahren. Ich kann mich erinnern an meine Kollegen und wie wir ganze Nächte durchbetet haben. Wir waren in Tränen auf dem Boden und beteten für Länder, die wir nie besucht haben. Und manche dieser Brüder heute, wo sind sie? Und selbst in mein Herz weiß ich, was Wirklichkeit ist. Denn Wirklichkeit ist eine Herzenssache. Wie bricht Gott den Griff der Welt, den der Welt an mich hat? In der Welt herrscht Verderben, sagt der Text. Und diese Verderben herrscht durch die Begierde, durch die Lust. Der Vater der Lichter hat diese Welt geschaffen. Und all das, was er geschaffen, war gut. Er ist der Geber jeder guten Gabe, sagt Jakobus. Jede gute Gabe hat ihren Ursprung in ihm. Aber heute liegt die ganze Welt wie ein Kind in dem Schoß, auf dem Schoß ihrer Mutter, in den Armen ihrer Mutter, liegt die Welt im Bösen. Wie ist es so geworden? Gott, der Vater des Lichtes, gab uns die Welt, die Biosphäre, und gab uns hier in der Biosphäre alles, was wir brauchen, zu leben. Er gab uns aber auch Bedürfnisse und Triebe. Wir haben körperliche Bedürfnisse. Bedürfnis nach Speise, Bedürfnis nach Trank, nach Fortpflanzung, nach Erholung. Er gab uns aber auch Schönheitssinn, den ästhetischen Sinn. Weißt du, wenn du mir die Wahl gibst zwischen ein Zwiebel und ein Van Gogh, werde ich 7 Tage in der Woche einen Van Gogh nehmen. Weißt du, die schönen Dinge des Lebens, wer ist der Autor von Schönheit? Wie stellt Gott uns dar am Ende der Geschichte als eine wunderschöne, geschmückte Braut? Schönheit war seine Idee und unser Sinn, Schönheitssinn ist ein Geschenk von Gott. Gott gab uns einen Drang nach intellektueller Beschäftigung und Betätigung. Wir haben intellektuelle Bedürfnisse. Weißt du, was das beste Buch war, das ich las in 1989? Und ich las auch diese Bücher wiederum in 1989. Aber es war nicht ein CLV-Buch. Es war The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. Das war das beste Buch, das ich las in 1989. Die Botschaft dieser Bücher ist wesentlich wichtiger für dein Leben. Aber die beste Literatur war Mark Twain. Du kannst Frank Holmes und Patricia St. John, nicht einmal Patricia St. John, in die gleiche Klasse mit Mark Twain sein. Wie er Huck Finn nehmen kann, ein 14-jähriger Analphabete Bue mit einem Missouri Akzent in 1850er Jahren, und dieser 14-jährige Bub mit seinen Pubertätvorstellungen und seine Erlebnisse kritisiert die amerikanische Gesellschaft besser als irgendein Buch, das ich je gelesen habe. Und ein 12-Jähriger liest das Buch und sagt, fantastisch und er kann es nicht niedertun. Und ein 40-Jähriger kann das Buch nehmen und kann sich nicht losreißen. Und das kann man nicht sagen von diesen Büchern. Weißt du, was ich meine? Du hast in deinem Herzen vielleicht verschüttet, weil du es vernachlässigt, aber doch ein Bedürfnis nach intellektueller Betätigung. Und Gott hat das dir gegeben. Und diese Dinge sind alle positiv. Er hat diese Dinge geschaffen zur Annehmung und zur Danksagung. Weißt du, was ein Stück Brot und Leberkäse ist? Das ist eine Möglichkeit für unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Das ist eine Geste Gottes, eine Freundschaftsgeste. Weißt du, was eine Rose ist? Eine Rose ist eine Möglichkeit, Gott schätzen zu lernen in seiner Weisheit und Vielfalt und seine Kreativität. Wir sagen Mahlzeit in Österreich, ich sage Mahlzeit. Man vergisst das Gesegnete heutzutage, nicht wahr? Aber eigentlich deine Mahlzeit ist das, wenn du es so lassen willst. Und Geschlechtlichkeit, ein Geschenk von Gott. Gott hat gesagt, das Leben in der Regel ohne geschlechtliche Gemeinschaft ist nicht gut. Weißt du das? Das ist Gottes Idee. Er baute einen Garten und nahm den Eden. Der Garten der Lieblichkeiten, der wunderschönste Anlage, die je gewesen ist. Ich war in einem Gasthaus in Ried. Ich habe da einen Gastwirt zum Herrn geführt, ganz ein Uriger. Bin vorbeigeschaut um 11 Uhr abends, nachdem ich einen Hausbesuch gemacht habe, habe ein Weißwurst gegessen mit ihm und geredet über Jesus auf der Theke vor den anderen Leuten. Strahlend ist er, redet über Jesus. Und um Mitternacht gehe ich aus dem Gasthaus, bin überrascht von etwas an der Tür, dachte, was rieche ich? Es war frische Luft. Und dann gehe ich zu meinem Auto, und ich war überwältigt, ich möchte das sagen. Es war etwa 5 Grad minus, aber ich bin an dem Dach meines Autos gelegen und habe vielleicht eine halbe Stunde geschaut hinauf. Ich war so überwältigt von dem Himmel an dem Abend. Überleg das mal, Andromeda Nebel, sagen wir. Sieht aus wie Nebel. Das ist eine Galaxie mit 250 Milliarden Sternen. 100 Milliarden so groß oder größer als unsere Sonne. Und Gott hat das gemacht. Wir haben jetzt eine Galaxie entdeckt. Unsere ist etwa 100.000 Lichtjahre lang. Das ist nur ein kosmischer Spaziergang eigentlich. Wir haben jetzt in den letzten Monaten von Harvard University haben sie eine neue Galaxie entdeckt. Nicht 100.000 Lichtjahren lang, sondern 15 Millionen Lichtjahren tief, etwa 200 Millionen Lichtjahren hoch und 500 Millionen Lichtjahren lang. Und die Physiker sagten, jetzt können wir nicht mehr glauben an Urknall, denn so viel Materie gibt es nicht durch einen Urknall. Und wer hat das gemacht? Und wieso lese ich so gerne Astronomie? Wieso lege ich für eine halbe Stunde auf dem Dach meines Autos? Als Ungläubiger habe ich das nie getan, Leute. Weil das ist eine Möglichkeit, sicherlich nicht zu vergleichen mit der stillen Zeit, aber eine Möglichkeit, diese Welt zu genießen, wie sie gemeint war, in Gemeinschaft mit Gott. Das ist Schönheit, Sinn und das ist intellektuelle Betätigung in einem. Und so war es gemeint, Geschwister. Aber Gott ist fein, der Fürst dieser Welt eroberte diesen Planet als er Gottes Beauftragten Regent dieser Welt zum Fall gebracht hat. Er kam zu der Frau und er sagte, Lady, willst du Leben genießen? Willst du wirklich leben? Schau mal. Es ist schön für die Augen. Es wird dich weise machen. Es befriedigt deine körperlichen Bedürfnisse. Und Gott will nicht, dass du das hast. Weißt du, Gott will nicht, dass du das Leben genießt. Gott will, dass du in dieser Welt lebst als Sklave, abhängig von ihm. Und du musst tun, was er sagt. Und er sagt unmögliche Dinge, nicht wahr? Du darfst von keinem Baum essen, oder? Nein, nur nicht von einem. Oh, von einem. Es ist genau wie Gott. Er will dir etwas vorenthalten. Und Gott, und der Gott dieser Welt oder der Fürst dieser Welt nahm die Schöpfung. Und er tat die Welt. Sie war immer noch gut. Aber die Welt in dem Mittelpunkt der Betrachtung der Frau. Leben, was ist Leben? Leben ist Befriedigung von deinen Trieben. Leben ist in die schöne Dinge, Musik und Kunst. Leben ist die Suche nach Wahrheit. Und diese Welt, sagt Satan, oh, das ist ein geschlossenes System. Das kannst du am besten verstehen ohne Gott. Und wenn du etwas genießen willst, dann nimm die Gabe Gottes, ziehe dich zurück in der Finsternis und du kannst das Leben am besten genießen ohne Gott. Und Geschwister, das ist die Welt. Das ist das Leben. Vergiss Gott, vergiss sein Wort. Wähle das Leben. Leben kannst du nur ohne Gott und ohne sein Wort genießen. Und es ist ihm weitgehend gelungen, Geschwister. Warum wollen Leute sich nicht bekehren? Na ja, ich will nicht verzichten auf das Leben. Und selbst wiedergeborene Kinder Gottes fallen hier ein. Die Welt. Ein Freund von mir war auf einem Schiff in Indien. Er sah diese riesen Haufen von Säcken. Er fragte sich, was das sei. Und er sah, ein Mann kam mit einem Pinsel und er hat jeden Sack etwas gestrichen in schwarz. Jeden Sack. Und ein anderer ist gekommen mit einem Stempel und er hat jeden Sack gestempelt. Und den ganzen Tag hat er gesehen, wie die zwei das tun. Und er ist neugierig geworden. So er hat das Schiff verlassen und er hat geschaut, was machen die zwei da auf dem bei dem Hafen da. Und er nahm einen Pinsel und er hatte eine Aussage ausradiert mit der schwarzen Farbe. Freundschaftliches Geschenk der USA. Und der Stempel, Gabe der UdSSR. Eine ganze Ladung. Und das ist genau, was Satan getan hat. Er möchte dir den Eindruck geben, dass er der Geber von wirklichem Leben ist. Dass du am besten das Leben genießen kannst, ohne Gott danach zu fragen, wie du lebst, und ohne dein Leben nach ihm zu richten. Die Welt ist ein System drauf gebaut, auch auf ihre Religion. Aber ein System, wo man die Gaben Gottes genießen soll, ohne den wirklichen Gott. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, die Hochmut des Lebens, Gaben ohne Geber, Schönheit ohne Schöpfer, Erkenntnis ohne Gott. Und eben deswegen, Geschwister, ist unsere Errettung in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Weltlichkeit. Johannes sagt, liebet nicht die Welt, noch die Dinge der Welt. Denn all das, was von der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust des Augens, Hochmut des Lebens, sind nicht von dem Vater. Die sind verdrehte Gaben Gottes. Sie sind von der Welt. Und die Welt und alle ihre Lust wird vergehen. Aber derjenige, der den Vater liebt, der wird nicht vergehen. Habt ihr bemerkt hier, was Weltlichkeit ist? Es ist Liebe für die Welt auf einer Seite und Liebe für Gott auf die andere Seite. Liebe Geschwister, Weltlichkeit ist nicht in erster Linie Äußerlichkeit. Ich habe gemeint, als Junge in einer Freikirche aufgewachsen, wenn ich nicht tanze, wenn ich nicht trinke, wenn ich nicht Zigaretten rauche, wenn ich nicht ins Kino gehe, dann wären meine Eltern mit mir zufrieden. Und ich habe das nicht getan, eine Zeit lang. Aber mein Herz war voll von der Welt. Denn es geht hier nicht um Äußerlichkeiten in erster Linie. Es geht um deine Liebe. Und der Fürst dieser Welt, du kannst ihn vergessen, er braucht gar nicht im Bilde sein, eigentlich. Aber er will, dass dir dein Blick ablenken von dem Vater der Lichter und lenken auf diese Welt. Wie bringt Gott seine Leute zu dem Ziel, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen, ein gottseliges Leben, ein Leben entsprechend dem Teilhaber der göttlichen Natur? Zunächst Gottes Beitrag. Seine göttliche Kraft hat uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welchen er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhabe der göttlichen Natur werdet, indem dir dem Verderben entflohen sein, das in der Welt ist. Seine göttliche Kraft hat alles geschenkt. Und dieses alles ist in der Sphäre der vollen Erkenntnis von Gott und von Christus. Gott erkennen ist ewiges Leben. Ewiges Leben, die volle Erkenntnis Gottes. In dem ewigen Leben ist die ganze Zurüstung Gottes, dich ewig zu erretten und praktisch zu erretten aus dieser Welt. Alles ist dort eingeschlossen. Alles hat er uns gegeben. Überleg das mal, die Zeit reicht nicht aus heute Abend. Rechtfertigung vor Gott. Der Vater, was hat er getan? Er hat das Werk in uns angefangen. Er wird das Werk in uns vollführen. Und wir sollen in Furcht und Zittern das Werk ausleben in unser Leben, denn er ist wirksam in uns. Ist das nicht gewaltig? Der Vater beginnt es. Der Vater schaut, dass es fertig sein wird, das Werk der Heiligung. Und es ist der Vater, der uns mit Energie speist und wirkt in uns, ein heiliges Leben zu führen. Und der Sohn starb für uns und sitzt lebendig zu Rechten Gottes jetzt und lebt mit unzerstörbares Leben, für uns zu beten, sich für uns einzusetzen, auf dass er uns völlig und vollständig bis aufs Äußerste errettet. Und wir haben nicht nur, wenn man das Wort benutzen darf, einen Stellvertreter im Himmel, wir haben einen Stellvertreter auf dieser Erde, der Heilige Geist, der so beteiligt ist an unserer Heiligung, dass er mit unaussprechlichen Seufzern Gottes Willen entsprechend sich für uns verwendet. Alles hat er uns geschenkt in der Erkenntnis des Herrn. Wie begann dieser Prozess? Er hat uns berufen durch Herrlichkeit und Tugend. Und hier die unrevidierte Elberfelder hat es genauer. Er hat uns berufen durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Christi Herrlichkeit, die Ausstrahlung, das Sicherwerden seines Charakters. Tugend hier heißt entweder Tugend, wie wir das verstehen, die moralische Güte, das, was unsere Wertschätzung für eine Person bewirkt oder hervorruft, unser Respekt bewirkt, oder es kann heißen Tüchtigkeit. Durch seine Herrlichkeit und seine Tugend, seine, das, was uns fasziniert und gewinnt unsere Liebe und Respekt, unsere Wertschätzung, dadurch hat er diesen Prozess in Gang gesetzt. Denk an Petrus zum Beispiel. Er ist da in seinem Boot. Ein Unternehmer. Und ihr wisst, wie Unternehmer sind. Ich habe einen Bekannten in den USA gehabt, der ist jetzt beim Herrn, aber er hat ein kleines Segelboot gehabt und er meinte, er könnte ein bisschen Deutsch. So er ließ auf dem Segelboot schreiben den Namen, er schrieb auf dem Segelboot den Namen. Er wollte schreiben, irgendwie sinngemäß, das ist alles. Das heißt, das ist alles, was es ist. Es ist nur ein kleines Boot. Aber er schrieb versehentlich, das alles. Und weißt du, das ist eigentlich, was es war für ihn. Er hat so gelebt, als ob das sein alles war. Und es könnte so sein bei Petrus, gell? Letzten Endes nicht einmal die Ehefrau als Konkurrenz für das alles, was man manchmal in einem Betrieb oder ein Boot findet. Und was war es, was Petrus von der Macht, von den Banden seines Berufes und seines Bootes befreite? Durch die Machttat unseres Herrn, durch diesen großen Fischzug, durch diese Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und durch seine persönliche Tugend wurden die Banden des Berufes gebrochen, sie lösten sich von dem Herzen des Petrus und er folgte Jesus nach. Und später, als Petrus von diesem Herrn, den Cornelius, erzählte, er sagte, oh Cornelius, du hättest ihn so gerne kennengelernt. Er ist herumgegangen in der ganzen Weltgeschichte. Und was hat er getan? Er hat Gutes getan, wie du, Cornelius. Er verkündigte die Tugenden des Herrn. Saulus unterwegs nach Damaskus, ein brillanter Mann, gute Erziehung und Ausbildung. Alles hat bei ihm gestimmt. Und auf einmal die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus übertraf den Glanz der Mittagssonne. Konfrontiert mit der Person Jesu, musste er verblendet von seiner Herrlichkeit fragen, Herr, wer bist du? Und später er erzählt uns, dass er alles, was er bisher gehabt hat, für Verlust, für Dreck geachtet hat, wegen der unübertreffliche Erkenntnis des Herrn Jesus geachtet hat. Und was verkündigte er? Die Reichtümer des verherrlichten Christus. Gottes Mittel, einen Menschen aus dieser Welt und aus dem Verderben dieser Welt zu entreißen und praktische Teilhabe der göttlichen Natur zu werden, ist ganz einfach. Gott zeigt Menschen Jesus. Und in Jesus seine Herrlichkeit und seine Tugend. Die moralische Größe Christi. Deswegen sagte er, der Fürst dieser Welt ist jetzt hinausgeworfen. Wie? Denn wenn ich von der Erde erhört werde, ich werde alle Menschen zu mir ziehen. Wisst ihr, als der Fürst dieser Welt die Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen hat, warum hat Gott wie ein Künstler, der seine Gemälde kaputt gemacht hat oder irgendeinen Fehler gemacht hat, warum hat er nicht diese Welt einfach aufgelöst? Er hätte Satan ewig verdammen können, genauso heiß wäre das Feuer. Aber, und er hätte diese Welt zerstören können und ein besseres Projekt anstellen können. Warum hat er das nicht getan? Denn letzten Endes, Satan hätte sagen können, okay Gott, aber ich habe mehr Anziehungskraft wie du. Und Gottes Projekt in dieser Welt jetzt ist zu beweisen, dass er herrlicher ist und den Menschen herrlicher ist. Er möchte durch seine Herrlichkeit und Tugend Menschen, die verblendet sind von dem, was der Teufel ihnen vorgaukelte. Er möchte ihnen einen Blick geben für die Herrlichkeit seines Sohnes. Der Fürst dieser Welt ist hinausgeworfen, seine Macht über Menschen gebrochen. Und durch diese Tugend und Herrlichkeit lesen wir hier, hat uns die größten und kostbaren Verheißungen. Und wir könnten hier anfangen und den ganzen Abend reden über die Verheißungen Gottes, nicht wahr? Aber vergessen nicht, wir sind in 2. Petrus. Was für Verheißungen? In erster Linie die Verheißungen von neuer Himmel und neuer Erde, von einem ewigen Reich und so weiter. Besonders die Verheißung seiner Wiederkunft, sein Kommen in Macht ist hier vor Augen. Rettung aus der Welt? Wer wäre ein besseres Fallbeispiel als Abraham? Damals Abraham, ein Bürger von Ur, der Weltstadt damals. Dort in Ur haben sie Logarithmen gelernt in der Schule. Sie haben Zentralheizung gehabt. Sie haben die größte Bibliothek der Welt gehabt, sagt man. Ich meine Ur, wir sagen auf Englisch, you are auf Englisch. Ich habe gemeint, früher, es gab eine Ortstafel und auf einer Seite steht, you are entering, und auf der anderen Seite der Ortstafel, you are leaving. Weißt du, aber das war die Weltstadt. Und was hat ihn bewogen, die Weltstadt zu verlassen und zu leben wie ein Zigeuner in Zelten? Auf sein ganzes Leben, er musste die Heringe ausziehen und ein ganzes Leben die Heringe einschlagen. Was hat es getan, dass er ein Pilger wurde in dieser Welt? Stephanus sagt, der Gott der Herrlichkeit ist ihm erschienen. Der Gott der Herrlichkeit ist ihm in Mesopotamien erschienen. Und er sagte, gehe aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Land und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Ein Land, entsprechend meiner Herrlichkeit und meiner Tugend. Und er zog aus. Abraham in der Auseinandersetzung mit einem herrlichen Gott, mit dem lebendigen und wahren Gott, von ihm und seiner Darstellung angezogen und von einer Verheißung von einem besseren Land, von einer besseren Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Architekt Gott selbst ist, eine Stadt. Gott wird sich nie schämen, Leute. Abraham wird nie da oben in der Stadt eines Tages herumgehen und sagen, na ja, das ist nicht schlecht, aber ich habe ziemlich viel verlassen da in Ur. Nein, 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 Gott wird sich nie schämen, Abrahams Gott genannt zu werden, denn er bereitete eine Stadt für ihn. Etwas besser. Und diese Verheißung und diese Herrlichkeit Gottes waren die Macht Gottes, ihn zu befreien von Weltlichkeit. Er ist entflohen. Er ist Teilhaber der göttlichen Natur, ein Pilger in einem Zelt. Ein Wort an euch, Brüder, besonders an die das Vorrecht und die schwerwiegende Verantwortung haben, immer wieder zu stehen vor den Gläubigen. Ich möchte euch um eure Hilfe beten. Ich brauche Hilfe. Weltlichkeit kann man verschiedentlich bekämpfen. Du kannst Regeln benutzen. Regeln. Aber es gibt ein Problem mit Regeln. Entweder brechen Menschen die Regeln oder die Regeln brechen die Menschen. Das ist das Problem. Wir haben evangelisiert als junge Hupfer in Plain City, Ohio und auf einem landwirtschaftlichen Ausstellung, so wir sagen, das ist ein Fair. 12 Leute bekehrten sich. Und die Christen in Plain City waren außer sich geraten. Nur die Kinder in der Gemeinde bekehren sich, sonst bekehrt sich niemand. So sie haben mich gebeten zu lehren über Evangelisation. So das habe ich mehrere Wochen hindurch getan. Und wirklich liebe Geschwister kennengelernt von den konservativen Mennoniten. Die sind ziemlich konservativ, Geschwister. Wir haben einen Bibelkreis begonnen und noch mehr Menschen bekehrten sich. Ein Friseur sagte mir, Fred, ich habe niemanden in meinem ganzen Leben zum Herrn geführt. Und jetzt habe ich zwei Männer zum Herrn geführt. Die waren Kunden jahrelang. Wir waren so begeistert. Und dann haben wir gedacht, wie können wir diese Leute in die Gemeinde integrieren? Na ja. Aber Weltlichkeit, das ist ein Problem. Wir haben ein Anliegen für Weltlichkeit, Fred. Ja, ich auch. Ja, zu unserer Gemeinde zu gehören, in Gemeinschaft zu sein, ja, man kann keinen Fernseher haben. Und man darf nicht ins Kino gehen. Und die Haartracht, das muss stimmen. Und die Frauen müssen Kopfbedeckung tragen den ganzen Tag. Nur wenn sie ins Bett gehen, dürfen sie. Nein, das ist, Entschuldigung, es ist keine lächerliche Sache. Sie müssen, und es ist ein ganz komische kleine Dings, was sie tragen. Und dann, die Frauen dürfen keine Hose tragen. Und die Männer keine Krawatten. Und die Röcke müssen stimmen. Das war, gewisse Länge musste vorhanden sein. Es waren 12 Regelgeschwister. Und das habe ich erlebt mit bewegtem Herzen. Wie ein Haufen von neuen Gläubigen zurückgetrieben wurden in anderen Denominationen, aber manche in die Welt. Du kannst Regeln benutzen, Geschwister. Das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt Gott sei Dank eine andere. Und die Möglichkeit ist die Herrlichkeit und die Tugend Jesu Christi darzustellen. Und ein bisschen Geduld zu haben mit Menschen. Ist das nicht die Lektion bei Abraham, Geschwister? Oder bei Petrus? Wie lang muss ich euch vertragen, sagte der Herr Jesus einmal. Dann verstehst du, was es heißt, mit jungen Christen umzugehen. Aber Forderungen am Anfang seines Christenlebens hat er nicht so sehr gestellt. Bitte sei mir eine Hilfe. Ich bin nicht über diese Sache hinaus. Ich brauche Hilfe. Es gibt eine Rettungsaktion jetzt. Es heißt Rettungsaktion Fred Colvin. Und wenn du dich daran beteiligen willst, du hilfst mir mehr, wenn du zu mir redest beim Kaffee und beim Austausch und so weiter über Jesus, als wenn du redest zu mir über Weltlichkeit. Denn Geschwister, Weltlichkeit ist eine Herzenssache. Und manche von den weltlichsten Menschen, ihr Tracht stimmt, ihr Rocklänge stimmt, sie haben kein Fernseher, kein Video und sie gehen nicht ins Kino und sie sind verweltlicht bis in die Knochen. Denn Weltlichkeit, es geht um Liebe, nicht die Welt. Und die Liebe des Vaters. Jetzt muss ich per Steno reden. Eben deshalb reichet daher, auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet, in euren Glauben die Tugend und so weiter und so fort. Reichet aber auch da. Zuerst, Gott hat etwas da gereicht. Was hat er da gereicht? Alles. Gewaltig, oder? Alles hat Gott da gereicht, was notwendig ist. Jetzt reicht ihr da. Ebenso. Eben wie Gott da gereicht hat, da Gott das getan hat, ebenso reicht ihr da, indem ihr allen Fleisch anwendet in eurem Glauben die Tugend. Gott hat so einen gewaltigen Beitrag zu unserer Heiligung gemacht, was sollen wir jetzt beitragen? Wir sollen etwas darreichen. Und dieses griechische Wort beinhaltet das kleine Wort Chor. Es war der Begriff für den Unterstützer von dem Theater oder von dem Chor. Weißt du, der Patron, der das Geld gegeben hat, um die Sänger zu bezahlen, ihr Gagen. Es wurde im Laufe der Zeit zu einem Begriff, der bedeutete, einen großzügigen Beitrag zu leisten, die irgendeine Darstellung möglich macht oder irgendeine Handlung. Reicht großzügig da, Geschwister, in eurem Glauben Tugend. Und hier sind sieben Paare von Tugenden angeführt. Sieben Paare, die miteinander wirken. Grundvoraussetzung natürlich ist unser Glaube. Glaube gepaart mit Tugend. Tüchtiger Glaube. Diese tätige Glaube. Diese Tugend heißt, wie wir gesagt haben, geistliche Energie. Ein Glaube mit geistiger Energie. Oh, wie wichtig ist das? Ich glaube, dass der allergrößte Teil von Leuten in diesem Zimmer in fast allen wesentlichen Fragen des Christentums einen korrekten Glauben haben. Wir haben einen gleich kostbaren Glauben mit den Aposteln, lesen wir hier. Der Bruder, der am wenigsten versteht oder verstehen kann von der Bibel, hat einen gleich kostbaren Glauben wie der Apostel Paulus, empfangen durch die Gerechtigkeit Gottes. Aber in unserem Glauben sollen wir einen tätigen Glauben, wir sollen Energie haben in der Anwendung unseres Glaubens. Geistliche Energie. Ich denke an Kaleb im Alten Testament. 80 Jahre alt und kein Riese war in Sicherheit, als solange er lebte. Na wirklich. Und in unserer Tugend, Erkenntnis. Aktivität ist gut, aber nicht nur Aktivität. Aktivität und geistliche Energie, erkenntnisgemäß. Es ist nicht nur wichtig, unterwegs zu sein. Man muss irgendwo hingehen. Und Erkenntnis mit Enthaltsamkeit. Und man fängt schon an, aber Enthaltsamkeit mit Ausharren. Die Leute, ich kann euch wirklich sagen, die Lebensveränderungen, Eheschließung, Kinder in der Familie, Übersiedlungen, die Ansammlung von Gütern, notwendigerweise, es macht ein gewisses Ausharren in Jüngerschaft erforderlich. Und es ist nicht leicht. Ausharren mit Gottseligkeit, eine Lebenshaltung, die Gott gefallen will. Gottseligkeit heißt Folgendes: Wenn ich nur Gott habe, dann habe ich genug. Das ist Gottseligkeit. Und Gottseligkeit mit Brüderliebe. Wenn Gott einen Platz in meinem Herzen gewonnen hat, wie kann das sein, wenn mein Bruder keinen Platz hat? Und Brüderliebe gepaart mit göttlicher Liebe, der Gipfel der Entwicklung hier, des Fortschreitens. Das ist Wachstum hier geschrieben. Vers 8. Denn wenn diese Dinge, diese sieben Paare von wechselwirkenden Dingen bei euch sind und reichlich vorhanden sind. Das ist ein wichtiges Wort. Stellen Sie euch nicht träge noch fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir erkennen den Herrn, aber es ist möglich, fruchtleer zu sein, dass das wenig in unser Leben produziert. Dass wir träge sind. Ja, wir kennen Jesus. Ja, natürlich. Man hört eine Predigt? Naja, wir können gut reden. Ich habe es immer wieder gehört bei Konferenzen in Amerika. Man sagt, he's good. Man redet über den Prediger. Er ist ein guter Prediger. Und dann geht man nach Hause, einer redet nicht so gut. Und zum Mittag, Sonntag hat man gebratenen Prediger. Weißt du? Es ist möglich, träge zu sein in unserem Glauben. Aber wenn wir einen großzügigen Beitrag und wenn wir anwenden und wenn wir oder darreichen und allen Fleiß anwenden, wird das Ergebnis sein, dass wir nicht träge sind, nicht fruchtleer. für diese christliche Tugenden vorhanden sind, werden wir, wie wir hier lesen, unsere Berufung und Erwählung festmachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. Ein Leben, das vorwärts geht mit Ausharren, du brauchst kein Problem mit Hausgewissheit. Ein Leben, gekennzeichnet beim Vorwärtsgehen, du wirst nie straucheln. Schau aber, dass dein Objekt deines Glaubens nicht dein Fortschritt ist. Dann wirst du keine Hausgewissheit haben. Es geht um die Erkenntnis des Herrn. Es geht um die Tugenden des Herrn, um die Herrlichkeit des Herrn, um seine Verheißungen. Und wir glauben, aber wir sind energisch in unserem Glauben. Und wenn wir vorwärts gehen, ja, Leute, die so leben, ich kann dir sagen, 1. Thessalonicher Kapitel oder 2. Thessalonicher Kapitel 1 oder 1. Thessalonicher Kapitel 1 sagt, wie Paulus sagt, ich weiß, ihr seid auserwählt. Wie weiß man, dass man auserwählt ist? Ja, wenn man so ein Leben führt ist, dann braucht man keinen Zweifel. Deine Wählung sicher. Und sonst, wie wir lesen, und dann ein reicher Eingang in das ewige Reich. Denn wenn diese Dinge, Vers 10, wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln, denn also wird euch reichlich dargereicht werden den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Der reiche Eingang. Und der griechische Text betont das Wort reichlich. Gott reicht dir alles da. Und du wendest Fleiß an. Und dann reicht er dir die Belohnung da, ein reicher Eingang bei im ewigen Reich, in das ewige Reich. Ist das nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, für den Herrn zu leben? Der Herr gibt dir einen Auftrag. Gut. Er schaut um deine Führung. Du nicht, da brauchst nicht herumbasteln mit deinem Leben. Er gibt dir einen Auftrag. Gut. Dann gibt er die geistige Energie, den Auftrag zu erfüllen. Alle Mittel, was du brauchst, sind da. Und dann tut er das Werk durch dich. Er tut das Werk. Und dann, wenn das Werk getan ist, was tut er? Er belohnt dich. Es ist wunderbar, mit Gott zu wirken, nicht wahr? Er gibt dir alles. Du wendest allen Fleiß an. Und am Ende wird dir dargereicht, wenn du darreichst, einen großzügigen Beitrag deinerseits, wird dir Gottesseits einen großzügigen, einen reichen Beitrag dargereicht beim Eingang in das ewige Reich. Lesen wir eine Stelle über den Eingang in das ewige Reich. Hier zum Schluss. Und hier ein paar Gedanken aus Lukas, Kapitel 19. Lesen wir zusammen ein paar Verse von diesem Abschnitt über den Eingang in das Reich Gottes. Und hier ist die Rede nicht von dem Eingang in das ewige Reich, aber es doch von dem Eingang in das Reich Gottes. Hier haben wir in dem ersten Abschnitt, Kapitel 17, Vers 11 bis Kapitel 19, Vers 10, vier Geschichten über das Kommen des Königreiches und wie das Königreich kommen wird. Es wird kommen einerseits sichtbar. Du wirst nicht sagen müssen, siehe hier oder siehe da, da ist das Königreich. Und andererseits, das Reich ist unsichtbar. Du brauchst nicht sagen, siehe da ist das Königreich, denn das Königreich ist mitten unter uns in der Person des Königs. Zumindest zur Lebzeit unseres Herrn. Und dann vier Geschichten oder drei Geschichten über das Eingehen in das Königreich. Das, wie ein Kind in das Königreich eingeht, Kapitel 18, Vers 15 bis 17, und wie der Oberste nicht eingeht. Und Jesus sagt, die Reichen werden es schwer haben, einzugehen in das Reich Gottes. So das Thema hier ist das Kommen des Reiches Gottes, des Königreiches und das Eingehen ins Königreich. Und wir wollen diese Geschichte in Kapitel 19, Vers 11 kurz anschauen. Beachte, diese erste Geschichte behandelt die Rückkehr des Aussätzigen. Es waren 10 Aussätzigen. Eine ist zurückgekommen. Hier sind 10 Knechte in dieser Geschichte. Und dieses Mal der Herr kommt zurück. Diese zwei Geschichten hängen zusammen. Kapitel 19, wegen der Zeit erzähle ich. Ihr kennt eh eure Bibel. Oh, ich erzähle nicht alles. Während sie aber dieses hörten, fügte er ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes alsbald erscheinen sollte. Er sprach nun, ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fremdes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt, bis ich komme. Und die Bürger aber hassten ihn, schickten eine Gesandtschaft hinter ihn her und ließ sagen, wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da hieß er diese Knechte, denen er das Geld gegeben, zu sich rufen, auf dass er wissen, was ein jeder erhandelt hätte. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Er sagt, wohl, du guter Knecht, weil du in dem Geringsten treu warst, so habe ich Gewalt gegeben über 10 Städte. Der zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach, gut, und du bekommst 5 Städte. Und dann, eines sagte, Vers 20, der Herr, siehe, hier ist dein Pfund, welches ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und erntest, was du nicht gesät hast. Und er spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe? Und warum hast du mich mein Geld auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert? Und er sprach zu den dabei Stehenden, nehme das Pfund von ihm und gebe dem, der 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat 10 Pfunde. Denn er sagte, jedem, der hat, dem wird gegeben werden. Und der nicht hat, sogar was er hat, wird von ihm weggenommen. Und die Feinde hat er dann vor sich gebracht und sie erschlagen lassen. Was lernen wir hier über das Eingang in das Reich? Zuerst einmal möchte ich aus aktuellem Anlass etwas zu diesem Text sagen. Beachte, wann das Reich kommt. Das Reich kommt bei der Rückkehr des Herrn. Es gibt eine wachsende Bewegung, sie heißt die Reconstruction Movement, natürlich aus den USA, aufgebaut auf alte Auslegungen und Zitate in der Kirchengeschichte und ein neues Verständnis von prophetischen Dingen. Und die sagen, wir sollen möglichst jetzt das Reich auf dieser Welt errichten durch unseren christlichen Einfluss in der Politik, in der Kunst, in der Kultur, dass wir möglichst viele prominente Leute vom Christentum überzeugen und sie in ihre Regierungsstellungen und Einflussbereiche versuchen, die Weltgesellschaft zu verbessern, um die Welt vorzubereiten auf den Herrn. Und wenn wir das Evangelium auch auf diese Weise auf den ganzen Erdkreis predigen, das Evangelium des Königreiches, dann kann der Herr kommen. Und die Rede ist nicht von einem tausendjährigen Reich, denn das ist jetzt beziehungsweise schon gewesen. Sie haben aus der himmlischen Hoffnung eine irdische gemacht. Sie glauben nicht, dass der Herr jederzeit kommen könnte. Der Herr kann erst kommen, wenn unsere Vorbereitungen vorbei sind. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, was dieser Text sagt. Der Herr geht in ein fremdes Land. Und zwar gibt es Untertanen seines Reiches in dieser Welt. Und sie handeln in seinem Namen und in seinen Interessen. Sie trachten nach seinem Reich zuerst. Aber das Reich kommt erst in Wirklichkeit bei dem Rückkehr des Königs. Und du wirst nicht sagen müssen, siehe hier, siehe da. Denn es wird kommen wie ein Blitzschlag, ein Einschnitt in diese Geschichte. Der vornehme Herr, der verworfene König, beauftragt 10 Knechte, für ihn in seiner Abwesenheit zu handeln. Die Geschichte. In Matthäus Evangelium, einer ist offensichtlich begabter als der andere. Einer hat vielleicht 5 Talente, ein langes Leben, viel Energie, gute Gesundheit und eine sehr grundlegende, erfasse viel Begabung vielleicht. Einer bekommt 2 Talente, vielleicht eine kürzere Zeit zu wirken und weniger Begabung. Und einer bekommt nur 1 Talent. Ha? 1 Talent. Gut. Aber derjenige, der handelte mit 5 Talente, hat verhältnismäßig den gleichen Ertrag, 5 Talente mehr, als derjenige, der handelte mit weniger, 2 Talente, er hat auch nur 2 mehr, die gleiche Prozentsatz. Und sie bekommen haargenau die gleiche Belohnung. Beachte das. Derjenige, der mehr gegeben, anvertraut wird, von ihm wird mehr verlangt. Derjenige, der begabter ist in diesem Leben, sein Gericht wird schwerwiegender sein und seine Belohnung entsprechend. Weißt du, was mir an dieser Geschichte herrlich erscheint? Gott hat irgendeine Software da oben beim Gericht, wo er alles in unser Leben und alle Faktoren einprogrammiert hat. Und letzten Endes geht es nach dem, wie fleißig du bist, mit dem, was du hast. Und keiner hat einen Vorteil. Aber in unserer Geschichte, alle bekommen das Gleiche. Jeder bekommt 1 Pfund. Und hier in Gottes Mathematik, in seiner Software, ist es so einprogrammiert, er weiß, wie viel er gegeben hat, aber alles ist irgendwie kalibriert auf das Gleiche. Und der eine, der ein Pfund bekam, er hat 10 dazu gewonnen. Einer hat 1 bekommen, er hat 5 hinzugewonnen. Und derjenige, der 10 Pfund dann verdient hat, er hat, weil es das Geringste ist, in dem wirklichen Leben Herrschaft über 10 Städte. Und derjenige, der 500% eingebracht hat, er hat über 5 Städte Herrschaft Befugnis bekommen. Einer, sein Eingang war reicher als der nächste. Aber dann gab es einen Mann. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du forderst, wo du nicht gegeben hast. Und ich habe diesen Pfund genommen und an einem Schweißtuch gewickelt. Ich wusste, Schweißtücher sind für Arbeit und fleißigen Dienst gemeint, nicht zum Einwickeln von deinem Pfund. Und ich habe das versteckt, denn ich weiß, wie du bist. Und beachte, wie der Herr handelt in beiden Dingen, beiden Geschichten. Er will wissen, wo sind die anderen 9 Aussätzigen? Ich habe sie alle geheilt. Haben sie vergessen, ihre vorherige Reinigung? Es sind Menschen unter uns heute Abend, die leben und die denken so, als ob sie vergessen haben,
die Reinigung ihrer vorherigen Sünden. Gott hat sie gerettet, wie alle diese 10 Aussätzigen geheilt wurden. Aber sie sind nicht dankbar. Einer kommt zurück aus den 10. Einer ist überwältigt von der Größe des Heiles des Herrn. Und die anderen sind auch gereinigt. Aber sie haben es vergessen. Aber weißt du, es wäre wichtig, zurückzugehen und Danke zu sagen, aber ich bin nicht nach Hause gegangen seit 5 Jahren und jetzt das Dach muss renoviert werden und der Garten muss gepflegt werden. Und dieser Mann? Was für ein Bild hatte er von dem Herrn? Du hast nicht gesehen. Oh, Geschwister. Er hat alles dargereicht zu einem gottseligen Leben. Seine Herrlichkeit. Sieht er seine Herrlichkeit? Nein, du bist ein harter Mann. Und du erntest, wo du nicht gesät hast. Seine Tugenden. Seine Gnade und Freigebigkeit. Der Mann, was ist er? Er ist kurzsichtig und blind. Und Brüder und Schwestern, wenn wir nicht diese Dinge in unserem Leben haben und im Laufe der Zeit reichlich vorhanden haben, Fortschritte in Tugend, Fortschritte in Gottseligkeit, Fortschritte in Erkenntnis, Fortschritte in der Brüderliebe, Fortschritte in der christlichen Liebe, wir werden auch so sein. Der Text sagt es, blind und kurzsichtig. Wir leben nicht im Hinblick auf ewige Reiche, auf ein ewiges Reich. Wir leben im Hinblick auf jetzt. Mit keinen Augen für die Herrlichkeit des Herrn, keinen Augen für die Größe seiner Verheißungen, keine Augen für seine Tugenden. Wir sind blind, wir sind kurzsichtig. Und Geschwister, wenn wir zurückgehen zu Petrus' Brief, das ist genau, was Petrus uns sagen will. Denn er redet von der göttlichen Natur hier. Und dann er redet in diesem Abschnitt von einer anderen Natur. Und dann führt er 2 Beispiele an. Von echten, gerechten Menschen, die der Herr gerettet hat, aus der Versuchung an dem Tag des Gerichtes. Darf ich von Ihnen erzählen? Es gab einen Mann namens Lot. Er wusste von Verheißungen. Er wusste von Verheißungen, er ist losgezogen von Abraham. Er ist zumindest gegangen. Er ist losgezogen und er hat geglaubt und er war gerecht. Und als Abraham seine Augen erhob und er sah mit Gottes Blick nach Norden und Süden und Osten und Westen und Gott hat gesagt, das gehört dir. Wandle durch und genieße das im Glauben, was du eines Tages bekommst. Diese Verheißung, Lot hatte Augen nach einer Stadt auf dieser Erde und Abraham auf eine Stadt in der neuen Welt, in der nächsten Welt. Er war blind, er war kurzsichtig. Und als er selbst befreit war von dem Sumpf von Sodom, er hob seine Augen und er sagte, ja, wenn nicht in Sodom, zumindest in einem kleinen Dorf, ich muss irgendwo in einem Ort sein. Er suchte seine Stellung auf dieser Welt. Er war blind. Er war kurzsichtig. Er vergaß die Reinigung seiner vorherigen Sünden. Er hatte keine Augen für die Verheißungen Gottes und keine Augen für seine Herrlichkeit. Aber er war gerettet. Und wie war sein Eingang? Ich möchte die Geschichte nicht erzählen. Sie ist kein guter Gedankenfutter. Aber dann gab es Noah. Möchtest du ein Beispiel in der Bibel finden, von auf deiner Seite allen Fleiß anwenden, besser als Noah? Ihn ausharren? Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, sein ganzes Leben lang. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Jeder Schlag von dem Hammer bedeutet Gericht für diese Welt. Seine Hoffnung auf die Verheißung Gottes, auf eine neue Welt. Und jedes Mal predigte er Gericht für diese verdammte Welt. Er war ein Prediger Gerechtigkeit. Na, Lot war kein Prediger, Geschwister. Niemand hat Lots Prediger geglaubt, nicht einmal seine Frau. Und wenn die Engel sie nicht gefasst hätten, die Töchter wären auch nicht mitgegangen. Er versucht, die Schwiegersöhne zu überzeugen. Sie lachen ihn aus. Und die Männer von Sodom, sie haben nichts übrig für sein Zeugnis. Er war ein gerechter Mann. Aber selbst die Welt hat keinen Respekt für einen kurzsichtigen, blinden Mann, der die Reinigung seiner vorherigen Sünden vergessen hat. Aber Noah eines Tages, Gott öffnete die Tür. Und was sah Noah? Was sah er, Geschwister? Eine neue Welt. Und wie war sein Eingang? Oh, Geschwister, das war gewaltig, abgesehen von seinen Feier, die er angestellt hat. Diese neue Welt und dieser Eingang in diese neue Welt. Geschwister, jeder Wiedergeborene, jeder Gerechte wird in die neue Welt eingehen. Aber nicht jeder wird der gleiche Eingang haben. Der Mann in Lukas, Gott sagt, nimm sein Pfund weg und gib es dem, der 10 Pfunde hat. Und die Leute sagen, er hat schon 10. Warum braucht er noch eins? Ich denke an 1. Timotheus Kapitel 6. Es ist eine wunderbare Stelle. Du brauchst nicht lesen, ich zitiere es oder lese es vor. Hier schreibt er an Geschäftsleute, die denken immer an ihr Startkapital und was sie verdienen können. Er sagte, Gutes tun, seid reich in guten Werken, freigebig, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf das wirkliche Leben ergreifen. Aber das ist interessant, ein Geschäftsmann, ein reicher Mann, das ist das, was 1. Timotheus 6 schildert. Er ist interessiert an Startkapital. Ohne Startkapital weiß er, du kannst nichts tun. Und Paulus sagt, Timotheus, sag ihnen, wenn sie Startkapital wollen, in wirklichem Leben, wo es wirklich zählt, wenn sie wirkliches Leben ergreifen wollen und eine gute Grundlage haben wollen, sag ihnen, sie sollen jetzt allen Fleiß anwenden, mitteilsam, großzügig, voll von guten Werken. Reicht es da, Geschwister? Es beeinflusst die Grundlage. Du kannst nicht mitnehmen, aber du kannst oben begegnen. Und dieser eine Mann, er hat 10 Städte und 10 Pfund. Wahnsinn. Er konnte das Geld behalten. Jetzt hat er 11 Pfund. Was heißt das? Was wird er tun da oben? Meinst du, dass wir herumlegen werden am Sofas? Wir werden nicht schlafen. Es gibt kein Betten oben, glaube ich. Aber glaubst du, dass wir an einem Sofa oder irgendwo auf einer Wolke sitzen und, na ja, es ist Zeit, wieder um Nummer 10 zu singen. Aber dann, hin und wieder. Aber sonst sitzt man grundsätzlich herum. Nein, wir sind seine Knechte und wir werden ihn sehen und wir werden ihm dienen, Geschwister. Oh, Halleluja, derjenige, der hört, wohlgetan, du. Es war das Geringste in diesem Leben. Jetzt Fred, jetzt Wolfgang, jetzt Monika, jetzt komm. Hier ist das wirkliche Leben. Und was für eine Grundlage willst du haben? Oh, der Himmel wird Himmel sein für jeden. Jeder Bäcker wird voll. Aber manche Bäcker werden größer sein, Geschwister. Wie bei einer Party. Oh, wir haben eine Party, stell dir vor. Die kleine Anne-Christine oder Susanne sitzt jetzt in ihr Hochstuhl da oben und sie bekommt ihr Kuchen. Eine Schokoladetorte mit Schlagsahne drauf und ein Kirsch drauf und ein bisschen von diesem holländischen Zeug drauf gestreut, weißt du, was das ist? Ein paar Mandeln drauf. Und da ist sie mit beiden Händen. Sie hat es in den Mund, sie hat es um die Ohren, sie hat es auf dem Kopf. Sie ist total glücklich. Es ist wie Himmel für sie auf die Party. Und da ist Stefan auf dem Boden. Er hat gerade eine neue elektrische Eisenbahn bekommen. Und er ist so begeistert, das Ding hat er zusammengebaut mit Vati und er schaltet vorwärts und es geht vorwärts. Und er schaltet zurück und es geht zurück. Und er schaltet weit vorwärts und dann geht's erst recht. Gewaltig, so faszinierend. Das Leben, diese Party, fantastisch. Und die Susanne sitzt oben in dem Hochstuhl. Das, was auf dem Teppichboden stattfindet, ist ihr zu hoch. Sie kann gar nicht begreifen, was da los ist. Ja. Ja. Aber sie versteht es nicht. Und dann sitzt Jennifer drüben auf dem Sofa, 18-jährig, mit ihren schönsten Fetzen, die sie in der Garderobe finden konnte. Ihr Haar, weißt du, gewaltig. Sie ist ein bisschen nervös, aber sehr glücklich. Wenn ein, ja, das mit diesem Eisenbahn, das ist längst langweilig mit dem, wie sie so tun, das. Es gibt Interessanteres im Leben als elektrische Eisenbahn. Jemand kommt auf diese Party. Ein besonderer jemand kommt auf diese Party. Und Hans-Peter Stefan ist auf dem Boden mit dem elektrischen Eisenbahn. Und er weiß, er versteht diese Dinge nicht. Das ist ihm zu hoch, das, was oben auf dem Sofa stattfindet. Das ist zu hoch. Und die kleine Susanne haben wir längst 17 Uhr getragen, bewusstlos in ihr Seele zu Bett. Aber da gibt es Mutti. Und da gibt es Vati. Und sie schauen die Susanne an und ihr Hochstuhl. Sie hat Spaß gehabt. Und der Stefan ist immer noch, es geht los, gell? Und sie sehen Jennifer. Und sie wissen, was Jennifer denkt, ob Jennifer das weiß oder nicht. Und sie teilen Jennifers Freude. Sie verstehen es alles. Wer hat am meisten Freude an der Party? Du bestimmst, wie deine Ewigkeit sein wird. Du bestimmst die Freude des Himmels. Ein Leben wie Lot auf dieser Erde, kurzsichtig, blind, gefesselt, meinen, dass das wirkliche Leben besteht aus Besitz und Theater und dem interessanten Stadtleben, der keinen Blick hat für die Verheißungen Gottes. Glaubst du wirklich, dass der Himmel und der Eingang ins ewige Reich das gleiche sein wird wie für ein Abraham, der Jahrzehnte lang lebte in der Kraft eines ewigen Reiches? Du bestimmst die Feier. Dein Becher wird voll sein. Aber du bestimmst, ob es ein Maß ist oder ein Stempel. Amen.